guys. Yeah.
Die schon mit einem speziellen Thema, das in den vergangenen 2 Jahren den Antifaschismus auch auf Trab gehalten hat, nämlich die selbsternannten QuerdenkerInnen, Corona-LeugnerInnen, die mindestens offen sind nach rechts. Und in diesem Sinne hört ihr anschließend noch einen Kommentar zur ebenfalls am letzten Samstag stattgefundenen Corona-LeugnerInnen-Demo in Freiburg plus der damit einhergehenden Gegendemonstration gegen Nazis und Corona-VerharmloserInnen zu demonstrieren, ist eine gute Idee. Ein anderer Weg ist, Demonstrationen einfach zu verbieten, zum Beispiel die sogenannten Montagsspaziergänge der Corona-LeugnerInnen. Das Verwaltungsgericht hat jetzt das Verbot der Montagsspaziergänge in Freiburg bestätigt. Wir haben da nachgefragt. Die Pläne zum Wiederaufbau der Bahnlinie von Colmar nach Freiburg, die kommen ins Rollen. Bis 2030 sollen da Züge fahren. Und in der sanierten Knopfhäusle-Siedlung sollen die Mieten steigen, obwohl eine Sozialverträglichkeit versprochen war. Nochmal etwas aus der kommunalpolitischen Ecke. Die Kommunalstatistiksatzung ist aus datenschutzrechtlicher Sicht problematisch und wir kündigen einen Vortrag an zum Thema Ökozid. Was hat das mit dem Strafrecht zu tun oder was kann dies dort bewirken? Und schließlich hört ihr noch einen Ausschnitt aus einem Interview mit Thomas Meyer-Falk zum Einkaufen in Freiburger Knast und der Rolle einer Firma, die sich damit eine goldene Nase verdient. In Freiburg mussten wir 2021 wieder beobachten, dass faschistische Strukturen immer mehr versuchen, sich die Straße zu nehmen, hieß es im Aufruf zur Demonstration, die am vergangenen Samstag, den 22. Januar, stattgefunden hat. An dem Zug, der unter dem Motto für ein antifaschistisches 2022 stand, beteiligten sich mehrere hundert Linke. Am Bertholdsbrunn wurden mehrere Reden gehalten. Unter anderem von der Gruppe Querdenken ausbremsen, die er im Folgenden hört.
Hört ihr mich? Juhu. So, ich hoffe, ihr hört mich alle. Geht es von der Lautstärke? Seit nunmehr 1,5 Jahren beobachten, recherchieren und sabotieren wir als Querbremsen rund um die Querdenker-Szene hier in Freiburg und im Umland. Drehen wir die Zeit zurück in den März 2020. Die Regierung verhängte den ersten Lockdown. Am 18. April fanden auf dem Münsterplatz und dem Platz der Alten Synagoge erste Kundgebungen statt. Diese dienten aber nicht dazu, das staatliche Pandemie-Management zu kritisieren. Vielmehr wurden diese dazu genutzt, Corona zu verharmlosen, sowie Verschwörungsmythen und Antisemitismus zu verbreiten. Die RednerInnen stammten meistens aus dem ökologisch-esoterisch- und anthroposophischen und zuweilen aus einem gutbürgerlichen Milieu. Auf dem Münsterplatz etablierte sich daraufhin das sogenannte Freie Mikrofon Freiburg. Rechte AkteurInnen wurden dabei jedoch nicht nur geduldet, sondern gerade dazu eingeladen, ans Mikrofon zu treten. Denn hier dürfe jeder seine Meinung kundtun. Der traurige Höhepunkt war hierbei sicherlich eine Menge von 300 FreiburgerInnen, die in Sprechchören antifaschistische Interventionen mit der SA gleichsetzten. Im Mai versuchte dann das gescheiterte Ex-AfD-Mitglied, Nazi und Stadtrat Dubravko Mandic, eine Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen zu initiieren. Damals sahen sich ca. 50 AfD-AnhängerInnen mit 400 Gegendemonstranten konfrontiert. Als im November der Staat aufgrund der zweiten Welle erneut zu immer drastischeren Maßnahmen griff, um die Freiheit des Einzelnen wieder massiv einzuschränken, organisierte sich rund um Marc Schwer und AfDlerin Roman Schwer der sogenannte Freiburger Autokorso. Beim Autokorso mischte sich Öko-Esoterikerin mit FaschistInnen verschiedener Couleur, deutlich mit rechterem Grundton. So war der AfD-Messermann Robert Hagemann, welcher im Sommer 3 Menschen mit Pfeffergel und einem Messer angriff, von Anfang an gern gesehener Gast beim Autokorso. Hagemann war auch zuvor bei anderen Kundgebungen in Erscheinung getreten. Ja. AfD-Anabolika-Protz und Musterbeispiel für toxische Männlichkeit Roman Schwer war fest in die Orga-Strukturen des Korses eingebunden und meldete diesen mehrmals an. Neben Marci Mandic fuhr auch der AfD nahe, mittlerweile an den Folgen einer Covid-19-Infektion verstorbene Ex-Oberbürgermeisterkandidat Stefan Bertmar regelmäßig beim Korso mit. Aus dem Korso-Umfeld kam es regelmäßig zu Einschüchterungsversuchen und auch Angriffen auf AntifaschistInnen, welche sich an Blockaden und Gegenaktionen beteiligten. Wir haben es geschafft, den Korso mehrfach zu blockieren, die Route zu verkürzen dass die TeilnehmerInnenzahlen nach einem kurzen Anstieg aufgrund des Gegenprotestes abnahmen. Die sinkenden Inzidenzen und die dadurch zurückgegebenen bürgerlichen Freiheiten taten ihr Übriges, sodass der Korso seit dem Sommer es nicht mehr schafft, mehr als 30 Autos zu mobilisieren. Über den Wahlsommer hinweg finden die QuerdenkerInnenpartei die Basis an, Märsche als Wahlkampfveranstaltungen zu organisieren, aus denen auch die jetzigen Samstagsdemos hervorgingen. Die Geschichte einer Aussteigerin, welche nach Versuch der Distanzierung von rechten AkteurInnen und Antisemitismus von Corso-Anmelder Marc Schwer am Telefon mit den Worten "Wir distanzieren uns von niemandem" angegangen wurde, zeigt deutlich, dass die Rechten nicht nur geduldet sind, vielmehr sind sie erwünscht und dort selbst organisiert. Wie gefährlich diese Mischung aus FaschistInnen und EsoterikschwurblerInnen ist, zeigt sich nicht nur in ihren sektenartigen Strukturen, in denen kritische Stimmen direkt mundtot gemacht werden, sondern auch in den zahlreichen Angriffen auf AntifaschistInnen und PressevertreterInnen. Spätestens nach dem Mord in Ida Oberstein ist klar, Querdenken ist nicht nur gefährlich, Querdenken tötet. Seit einigen Wochen finden in der Innenstadt von Freiburg nun jeden Samstag besagte Aufmärsche der SchwurblerInnen statt, die unfassbare Ausmaße annehmen. Prekär, wenn man bis vor wenigen Wochen startete die Demo auf dem Platz der alten Synagoge. Prekär, wenn man bedenkt, dass in der Reihe des Demozuges mit Schildern wie "Impfen macht frei" und 1933 war es genauso. Und die Shoah und die NS-Zeit aufs Übelste verharmlost werden. Auch rechtspopulistische Symbole wie die Gadsden Flag aus den USA tauchen schon mehrfach auf. Ebenso neben AfD-FunktionärInnen wie die Stadträte Mandic und Huber, Landtagskandidat Karl Schwarz sowie Kosova, welche Vorsitzende der Juden in der AfD ist, teil. Wir möchten diese Rede aber nicht nur dafür nutzen, um über den Schulterschluss zwischen Esoterik-Schwurblähen und lokalen Rechten aufzuklären. Vielmehr möchten wir diese Rede auch dazu nutzen, um anzuprangern. Wir prangern an, dass der Staat zu immer autoritären Maßnahmen greift, um das Rad des Kapitalismus am Laufen zu halten. Kurz genannt wäre da der Riesenkredit an die Lufthansa, wenn keine Gelder für das Gesundheitssystem oder den allgemeinen Gesundheitsschutz zur Verfügung gestellt wurden. Oder die Tatsache, dass Hotels und Immobilien leer stehen, während geflüchtete und wohnungslose Menschen quasi keinerlei Möglichkeiten hatten, sich angemessen vor der Gefahr durch Corona zu schützen. Das Pandemie-Management ist dabei jedoch nicht als staatliches Versagen zu deuten, vielmehr erfüllt die Regierung ihre Aufgabe zur Sicherung der kapitalistischen Produktionsweise. Während die Freiheiten der Menschen beschnitten werden, waren die Regeln am Arbeitsplatz lange Zeit unverändert. Als trauriger Höhepunkt könnten wir hier die Grenzschließung 2020 angeführt werden, die für SaisonarbeiterInnen ausgehebelt wurden. Diese wurden entgegen wissenschaftlicher Empfehlung auf engstem Raum zusammengepfercht, um den deutschen Spargel nicht im Boden vergammeln zu lassen. Auf Kosten von Menschenleben. Im April 2020 verstarb der rumänische Erntehelfer Nicola Bahan an einer Corona-Infektion in einem Wohncontainer des Bad Krozinger Spargelproduzenten Fritz Wasmer. Und wenn Regelungen ergriffen wurden, dann viel zu spät und zu lasch, um eine Auswirkung auf das Pandemiegeschehen zu haben. Aber jede staatliche Regulierung ist zum Scheitern verurteilt, wenn wir die Pandemie nicht als globales Problem sehen. Während die reichen kapitalistischen Länder einen Impfstoff horten und einige wenige Firmen, die Patente besitzen, verbreiten sich in den Ländern mit niedriger Impfquote immer neue Mutationen. Deshalb fordern wir eine bedingungslose Freigabe aller Impfpatente. Wir prangern aber auch an, dass die linke Bewegung es verschlafen hat, Gegenpositionen zum autoritären Agieren des Staates auf die Straße zu bringen und diesen Raum gänzlich den rechten und rechtsoffenen VerschwörungstheoretikerInnen überlassen hat. Diese schaffen es inzwischen, Teile der bürgerlichen Mitte zu mobilisieren und so ihre menschenfeindlichen Ideologien in die Gesellschaft zu tragen. Eine Querfront zwischen Linken, die gemeinsam mit Rechten auf die Straße gehen, wie zuletzt in Marburg geschehen, darf aber keine Alternative sein, um gegen diese autoritären Maßnahmen zu kämpfen. Wir müssen anfangen, eigene Standpunkte zu formulieren und sie dorthin zu tragen, wo die Menschen am stärksten von der Krise betroffen sind. Das sind die Menschen auf der Straße, MigrantInnen, Menschen ohne Papiere und in prekären Arbeitsverhältnissen. Diese Menschen trifft die Krise am härtesten, während die Reichen in ihren Villen mit Garten von Social Distance sprechen und im Homeoffice arbeiten können. Es gibt viel Kritik. Es gibt viel Kritik an der Corona-Politik der Regierung. Diese darf aber weder FaschistInnen noch anderen reaktionären Kräften überlassen werden, noch in die unsolidarische Forderung nach einer Rückkehr zur kapitalistischen Normalität hängen bleiben. Heute denn gilt mehr denn je, trefft die FaschistInnen, wo immer ihr könnt, fallt den System in den Rücken, wo immer es geht. Deshalb wollen wir mit euch kämpferisch, solidarisch und kraftvoll in 2022 auf die Straße ziehen und zeigen, wem sie gehört, nämlich uns.
Danke sehr.
Im Laufe der Demonstration kam es in der Unterführung zur Breisacher Straße noch zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei, bei der ein Transparent eingerissen wurde und ein Schirm aus der Demonstration entfernt wurde, aber Festnahmen waren nicht festzustellen. Die Lage entspannte sich wieder und die Demonstration löste sich auf dem Stühlinger Kirchplatz auf. Ja, und am Samstag demonstrierten auch wieder Corona-LeugnerInnen in Freiburg in großer Zahl, aber es gab auch eine Gegendemonstration. Hört im Folgenden einen Kommentar.
Ja, so klang das am vergangenen Samstag, den 22. Januar 2022, gegen 15.30 Uhr soll das etwa gewesen sein, in der Friedhofstraße hier in Freiburg, als mehrere tausend QuerdenkerInnen und ja, Verschwörungsideologinnen und Corona-Verharmlosende an einer Gegendemonstration von ebenfalls mehreren tausend AntifaschistInnen aus den bürgerlichen Kreisen und nichtbürgerlichen Kreisen vorbeigezogen ist. Planmäßig soll es eigentlich an der Uniklinik vorbeigehen, doch die breite antifaschistische Mobilisierung dagegen hat sehr wahrscheinlich dazu geführt, dass Versammlungsleiter und Anmelder von Freisein Freiburg, dass die Freiburger Splittergruppe von Corona-Leugnerinnen dazu bewegt hat, spontan die Route zu ändern. Genau. Kommt mit uns auf die Straße gegen Corona-Verharmlosung und zeigt euch solidarisch mit den Beschäftigten der Uniklinik. So rief das Bündnis Freiwag auf. Und dazu vor der Freiburger Uniklinik eine Menschenkette zu bilden, um diese symbolisch vor dem Aufzug der Pandemie Verharmloserinnen von Querdenken zu schützen. Verschwörungsdemagoge Malte Wendt hatte Anfang Mitte letzter Woche bei der Versammlungsbehörde eine Route angemeldet, die an dem Komplex des Uniklinikums vorbeiführen sollte. Die Versammlungsbehörde und die Polizei stand dafür offiziell in der Kritik, unter anderem von der Klinikleitung, beziehungsweise Kritik wurde an den Querdenkerinnen geäußert, aber auch eben an den Behörden und Institutionen, dass sie dies zugelassen haben. Dazu sollte es jedoch nicht kommen. Scheinbar habe Wendt den Versammlungsleiter der Polizei als Versammlungsleiter die Polizeiführung gebeten, die Demonstrationsroute zu ändern und diese am Hauptfriedhof links in die Tennbacher Straße und anschließend in die Stefan-Meyer-Straße zum Endpunkt am Farnbergplatz führen zu lassen. Die Polizei willigte ein, obwohl das mit der Vorgabe widerspricht, diese vergleichsweise große Demonstration nicht durch enge Straßen ziehen zu lassen. Auch ein Einlenken des, Zitat, gescheiterten Geschichtsstudenten, wie es die Badische Zeitung letzte Woche geschrieben hatte, Malte Wand, lässt sich ausschließen. Vielmehr dürften strategische Belange die Motivation dafür gewesen sein, die Route zu ändern. Es hätte aus Sicht der QuerdenkerInnen einfach schlechte Bilder gegeben. Die eigenen DemonstrantInnen sollten außerdem mutmaßlich vor der Blamage bewahrt werden, mit einem direkten Gegenprotest konfrontiert zu werden, von denen einige aus dem Klinikpersonal auch bestand, und diesen ins Leere laufen zu lassen. Doch der antifaschistische Gegenprozess reagierte flexibel. Neben zahlreichen Kleingruppen, die entlang der Route der Querdenken-Demonstration ihren Widerspruch deutlich machten, soll es außerdem zu einer Blockade von AntifaschistInnen auf und mit Fahrrädern gekommen sein. Außerdem natürlich eben die erwähnte Gegendemo am Hauptfriedhof, wo sich dann mehrere tausend spontan versammelt hatten nach der Menschenkette vor der Uniklinik. Aus emanzipatorischer Perspektive kann der Tag also als Erfolg gewertet werden. Zwar ist die Routenänderung nicht aus Einsicht der Corona-Verharmlosenden erfolgt, dennoch kann dies auf die bürgerlich-antifaschistische Mobilisierung zurückgeführt werden, die Schamlosigkeit, an der Uniklinik vorbeiziehen zu wollen, so nicht zugelassen hätte. Außerdem hat Freiburg wieder mal bewiesen, dass die bundesweit bzw. überregional mobilisierte Demonstrationen von Querdenken und Co. unwillkommen ist und in der Breite der Gesellschaft einfach keinen Platz haben sollte. Ja, außerdem war erstmals die Teilnehmendenzahl rückläufig bei Querdenken. Sie sprechen zwar von 8.000 bis 10.000 Personen, das war es aber bei weitem nicht. Mehrere Tausend waren es wirklich, also doch. Allerdings 4.000 bis 5.000, beziehungsweise um die 5.000 sollen es gewesen sein. Ja, das erste Mal rückläufige Teilnehmendenzahlen. Vielleicht lässt sich daraus schließen, dass die Querdenken-Proteste ihren Zenit überschritten haben und mehr und mehr zur Misthaufen der Geschichte wandern, wo sie aus meiner Perspektive auch hingehören.
Und wir bleiben weiter beim Thema Corona-LeugnerInnen und ihre Demos. Das Freiburger Verwaltungsgericht hat am heutigen Montag in einem Eilverfahren die voraussichtliche Rechtmäßigkeit der Allgemeinverfügung der Stadt Freiburg vom 7. Januar über die Untersagung von sogenannten Montagsspaziergängen bestätigt. Wie in anderen Städten wollten die Corona-VerharmloserInnen-Szene mit diesen als Montagsspaziergängen getarnten Demonstrationen auch in Freiburg unangemeldet auf die Straße gehen. Das Verwaltungsgericht Freiburg lehnte nun allerdings drei Eilanträge ab. Die Demos bleiben verboten. Wir haben darüber mit Klaus Döll, Pressesprecher am Freiburger Verwaltungsgericht, gesprochen.
Die Teilnehmerinnen an diesen Demonstrationen, die sind ja für rationale Gespräche schwer zu erreichen, gilt in Freiburg die Versammlungsfreiheit für Verrückte nicht?
Das ist eine, ich sag mal, relativ provokative Frage. Die Versammlungsfreiheit, um mich mal darauf zu reduzieren, gilt selbstverständlich auch für die Teilnehmer an solchen sogenannten Montagsspaziergängen. Verwaltungsgericht ist gerade zum Ergebnis gekommen, dass es sich um sogenannten Montagsspaziergang um Versammlungen handelt, die auch deren Teilnehmer sich eben gerade auch auf die Versammlungsfreiheit berufen können. Und eine Untersagung dieser Montagsspaziergänge hat das Gericht halt unter den besonderen Voraussetzungen, die dafür gegeben sein müssen, als rechtmäßig angesehen im Hinblick auf die Infektionsgefahren, die im Falle des Nichtbeachtens der Maskenpflicht und auch im Falle des Nichtbeachtens der Abstandspflicht angenommen wurden. Also das ist vielleicht so der wesentliche Kern der heutigen Beschlüsse in insgesamt drei Eilverfahren.
Das Versammlungsverbot, Sie hatten es gesagt, ist nur zulässig bei einer erheblichen und unmittelbaren Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Vielleicht noch ein bisschen ausgeführt, welche Hinweise haben Sie denn, dass wirklich eine solche unmittelbare Gefährdung vorliegt?
Die Stadt Freiburg hatte ja in der streitgegenständlichen Allgemeinverfügung sich auf zwei Vorfälle bezogen. Das waren nämlich sogenannte Montagsspaziergänge am 27. Dezember 2021 und am 3. Januar 2022. Bei diesen Spaziergängen war es so, dass gegen die Maskenpflicht, die ja auch dann durch die Polizei noch mündlich angeordnet worden ist, verstoßen wurde und ebenfalls waren Verstöße gegen die Abstandspflicht festzustellen. Es kam dann dazu, dass die Polizei eine Absperrung auch vorgenommen hat, die von den Teilnehmern durchbrochen worden ist, und diese Vorkommnisse waren der wesentliche Grund für die Annahme, dass es jetzt bei erneuten weiteren solchen Spaziergängen wieder zu entsprechenden Verstößen kommen würde. Und dieser Argumentation ist dann auch das Verwaltungsgericht gefolgt.
Stichwort Gesundheitsgefahr. Jetzt sagen ja Aerosolforscher, draußen ist das Infektionsrisiko Risiko im Vergleich zu Innenräumen eher marginal. Wäre angesichts dessen nicht die Versammlungsfreiheit das höhere Gut? Müsste man da nicht Versammlungen draußen, selbst wenn gegen die Maskenpflicht verstoßen wird, erlauben?
Diese Überlegung ist die zuständige Kammer nicht gefolgt. Also die zuständige Kammer des Verwaltungsgerichts hat eben gerade angenommen, dass auch bei solchen Demonstrationen durchaus eine Infektionsgefahr besteht und ist von daher eben auch der Auffassung gewesen, dass bei solchen Verstößen gegen Maskenpflicht und Abstandspflicht durchaus erhebliche Gesundheitsgefahren bestehen.
Das Ganze wurde jetzt im Eilverfahren entschieden. Wie wird dort das weitere Prozedere sein?
Es ist so, dass jetzt eine Beschwerde möglich ist gegen die Beschlüsse des Verwaltungsgerichts. Also es ist denkbar, dass einer der drei Antragsteller, es sind ja insgesamt drei Eilverfahren gewesen oder vielleicht auch mehrere, nochmal Beschwerde einlegen. Und in diesem Falle wäre dann der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim am Zuge. Der müsste dann über die Beschwerde entscheiden. Es ist ja so, dass die Allgemeinverfügung befristet ist. Es gilt nur bis zum 31. Januar, jedenfalls nach derzeitigem Stand, sodass also dann durchaus erstens natürlich für heute, aber natürlich erst recht für die beiden folgenden Montage noch eine Beschwerdeentscheidung durch das Verwaltungsgericht erreicht werden könnte.
Das sagt Klaus Döll, Pressesprecher des Freiburger Verwaltungsgerichts. Das Freiburger Verwaltungsgericht hat die Untersagung von den Corona-Spaziergängen, von den sogenannten Montags-Spaziergängen in Freiburg bestätigt.
Für den vergangenen Freitag hatten die Grünen aus der Region Breisgau-Hochschwarzwald zu einem Ortstermin in Breisach geladen. Das Thema: die Bahnstrecke zwischen Breisach und Colmar. Sie soll wieder in Betrieb genommen werden. Der Bürgermeister der Stadt Breisach, Oliver Rhein, geht davon aus, dass bis 2030 die Züge über den Rhein in Richtung Colmar rollen. Mit dieser Erwartungshaltung aus der Region konfrontierte er die Abgeordnete des Europaparlaments Anna Depaney-Grunberg ebenso wie die beiden Bundestagsabgeordneten Matthias Gastels und Chantal Kopf bei einem Besuch an diesem Freitag in Breisach. So wie praktisch alle RednerInnen sprachen sich auch die drei Abgeordneten klar für den Bau dieses grenzüberschreitenden Projekts aus. Derzeit läuft die vertiefende Machbarkeitsstudie durch die Deutsche Bahn und die französische SNCF, um ein Fahrplankonzept für die Strecke festzulegen und die Kosten zu kalkulieren. Für alle Beteiligten ist klar, dass die Züge aus Colmar zusätzlich zu den aktuell zwischen Freiburg und Breisach verkehrenden Zügen im Halbstundentakt hinzukommen sollen. Die derzeitige Planung geht von 3 Zügen pro Stunde bzw. 4 Zügen pro Stunde in der Hauptverkehrszeit aus. Zweifelsohne muss dafür eine Zweigleisigkeit zwischen Breisach und Freiburg hergestellt werden. Und das nicht nur auf einigen Begegnungsinseln, sondern möglichst durchgehend. Nur dann ist ein stabiler Fahrplan realistisch. Neben den Abgeordneten aus dem Europaparlament und dem Bundestag waren auch noch die Landkreisabgeordneten Pix und Sendcast anwesend, die sich ebenfalls für die Bahnstrecke einsetzten. Die Landtagsabgeordnete aus Freiburg betonte noch einmal die Verantwortung Deutschlands bei diesem Projekt. Schließlich waren es die Nazis, die gegen Ende des Zweiten Weltkriegs bei ihrem Rückzug die bestehende Bahnbrücke gesprengt hatten. Auch einige Gäste aus dem Elsass hatten den Weg nach Breisach gefunden, um die Unterstützung von der anderen Seite für das Projekt zu verdeutlichen. Tristan Denischot vertrat den Bürgermeister aus Colmar, Erik Straußmann.
Ich war vor 10 Jahren unter den Gründern von Transrail, also von diesem Verein für die Wiederherstellung der Bahn zwischen Colmar und Freiburg. Und ja, das war damals so eine kleine Utopie, fast sozusagen. Und Utopien werden dann zu Projekten, das wird immer konkreter. Und ich freue mich, dass es immer konkreter und immer mehr Unterstützung hat. Und also das ist ein geteiltes Projekt, eine geteilte Idee, immer mehr geteilt. Ja, Colmar, also weniger als 20 Kilometer entfernt. Und das Ziel für uns, also der Gemeindeverband, also die Stadt und der Gemeindeverband sind wirklich dafür, also so kann ich mehr sagen, aber es ist einfach klar und das heißt auch potenzielle Finanzierung, also wenn es mal, also es wird immer, also die Frage wird immer einmal gestellt und ja, das Ziel für Colmar ist natürlich immer, also diese natürliche Verbindung mit der rechten Seite vom Rhein zu wieder zu bekommen. Also das war damals eine natürliche Verbindung. In der Geschichte war das ganz normal. Das müssen wir jetzt wieder bekommen. Und dass Colmar dann auch wieder eine Kreuzung wird, also zwischen den Bahnen, den Bahnlinien, also Straßburg, Basel und natürlich dann Metzeral, Münster, Colmar, Breisach, Freiburg und bis zu Titisee. Also vielen Dank und es war wirklich eine Ehre, hier zu sein und den Bürgermeister, Herr Monsieur le Maire Eric Straumann, zu vertreten.
Und Delphine Mann sprach für den Eurodistrikt Region Freiburg-Centre Südalsace. Außerdem verdeutlichte Stefan Muthke als Vertreter des deutsch-französischen Unterstützungsvereins Transrhin-Rail die Erwartungen, die die Region an das Projekt stellt.
Also sehr geehrte Damen und Herren, Monsieur Damm, für die Stadt Breisach und für unsere zusammenwachsende Region hier beidseits des Rheins ist die geplante Bahnverbindung natürlich ein Projekt von höchster Priorität und Bedeutung, und zwar in wirtschaftlicher Hinsicht, in kultureller Hinsicht, in sozialer Hinsicht und ganz wichtig auch in ökologischer Hinsicht. Die Menschen hier beidseits des Rheins, die immer mehr zusammenrücken, brauchen eine gute Bahnverbindung, um ihre Arbeitsplätze zu erreichen, um in die Schulen zu kommen. Es sind viele Schüler und Schülerinnen jenseits des Rheins, die zum Beispiel ins deutsch-französische Gymnasium fahren. Wir brauchen die Bahn, um zu den kulturellen Einrichtungen zu kommen. Und wir brauchen die Bahn natürlich auch, um die touristischen Hotspots beidseits des Rheins zu erreichen und auch die Naherholungsgebiete in Vogesen und Schwarzwald. Und Vorstudien haben ja auch ergeben, dass täglich um die 5000 Menschen den Rhein per Bahn überqueren würden. Und dann könnten wir auch täglich Tausende von Autofahrten vermeiden. Und das wäre natürlich auch aus ökologischen Gesichtspunkten genau das, was wir wollen. Und zurzeit läuft ja auch die Machbarkeitsstudie, die wird ungefähr im Mitte dieses Jahres fertig sein. Und danach sind natürlich weitere Planungen notwendig. Nur die Finanzierung der weiteren Planungen ist im Moment noch nicht gesichert. Und daher bitte ich Sie ganz dringend, alle die hier anwesend sind und politisch Verantwortung tragen, sich mit aller Kraft dafür einzusetzen, dass die Finanzierung der weiteren Planungen gesichert wird. Und was natürlich auch ganz besonders wichtig ist, dass Sie sich in Stuttgart, Berlin, Brüssel, Straßburg, Colmar und wo auch immer dafür einsetzen, dass dieses Projekt eben auch in das europäische, transeuropäische Verkehrsnetz aufgenommen wird, in das Réseau Transeuropéen de Transport. Denn das ist die unbedingte Voraussetzung für eine Kofinanzierung der EU. Und die brauchen wir auf jeden Fall. Und es ist im Moment auf alle Fälle in jedem Fall besser, in attraktive, zukunftsfähige und leistungsfähige Bahnlinien zu investieren, als, das sage ich jetzt mal dazu, aus der Zeit gefallene Bundesstraßen. Vielen Dank.
Der politische Besuch am Rhein verdeutlichte die große Unterstützung, die das Projekt in praktisch allen politischen Gremien von Gemeinde, Kreis, Land, Bund bis hin zu Europa hat. Allerdings wird sich zeigen, ob diese politische Unterstützung auf die Grüne Partei beschränkt oder auch die anderen Parteien von diesem Projekt überzeugt sind. Zumindest die KandidatInnen aus der Region hatten sich vor der Wahl bei einer Online-Veranstaltung der Mobilitätswende Baden-Württemberg klar für das Projekt ausgesprochen. Zum Schluss hören wir noch den Bürgermeister der Stadt Breisach, Oliver Rhein.
Ich wurde vorhin gefragt von der Presse, ob ich tatsächlich glaube, dass die Bahnverbindung gebaut wird. Ja, natürlich. Und zwar bis 2030 werden wir mit Sicherheit auch fahren. Das Projekt ist auf Gleis und wenn wir das nicht mehr hinbekommen, ist ja auch im Aachener Vertrag, dann kriegt man nichts mehr hin. Also wenn das jetzt nicht klappt, dann weiß ich dann weiß ich auch nicht, dann schaffen wir gar nichts mehr.
Ein weiterer Punkt ist der Zeithorizont, in dem mit einer Umsetzung dieses Projekts gerechnet werden kann. Das von Bürgermeister Rhein vorgegebene Ziel von 2030 sehen nicht alle Gäste heute als realistischen Zeitraum an. Klar ist aber hoffentlich allen Beteiligten, dass Verbesserungen auf der Breisacher Bahn nicht bis 2030 dauern dürfen, sondern an dieser Stelle kurzfristig Verbesserungen kommen müssen.
Vor dem zweiten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses des Freiburger Gemeinderates. Trotz steigender Steuerzuschüsse höhere Mietsprünge in der sanierten Knopfhäusle-Siedlung in Freiburgs Osten. Noch im Januar sollten die alten Mieterinnen in die sanierten zwei Blockreihen der Schwarzwaldstraße 70 und 76 zurückziehen können. Sie erwartet eine 1,28 Euro Quadratmeter Mieterhöhung in den ersten 3 Jahren, danach in 6 Jahressprüngen weitere Mietsprünge von 33 Cent Quadratmeter, ab dem 10. Jahr nochmals 16 Cent auf dann 8,22 Euro je Quadratmeter. Die kalkulierte Kaltkostenmietsteigerung von 1,61 Euro Quadratmeter ab dem 4. Jahr nach Neu- bzw. Wiedereinzug wird beim ersten Bauabschnitt, das sind also diese Zeilen 70 und 76 an der Schwarzwaldstraße, von den FSB- bzw. FSI-Leuten in der Gemeinderatsdrucksache 2022 aus dem Jahre 22 wie folgt und unter anderem sehr vage begründet. Zitat: Nach Auskunft der FSI entfallen die Mehrkosten sowohl auf die Instandsetzungskosten als auch auf die für den Mietaufschlag relevanten Modernisierungskosten. Die Wohnfläche in der Knopfhäusle-Siedlung, auf die sich die Baukosten verteilen, ist vergleichsweise gering. Zitat Ende. Vergleichsweise gering heißt auf Deutsch nicht weniger, als dass 71,45 Euro mehr monatlich bei einer durchschnittlich 45 Quadratmeter großen Wohnung entrichtet werden muss. Mehr, versteht sich, als die Mieter ausgezogen sind. Auf eine dank grün-schwarzen Stadtregime unter Dieter Salomon mit Mietspiegelausnutzung schon auf 6,49 Euro Quadratmeter hochgepumpten Mietzins. Falls die Altmieterinnen in ihre im Sommer 2020 verlassene Wohnung zurückziehen, haben sie zumindest einen Vorteil gegenüber den jetzigen Bewohnerinnen in den Blockzeilen 72 und 74 an der Schwarzwaldstraße. Denen wird schon jetzt mit einer Mietzinserhöhung von 1,97 Euro pro Quadratmeter, also knapp 90 Euro im Monat ab dem 4. Jahr, wegen der steigenden Baukosten gedroht. Die jetzt sanierten Häuserzahlen mussten bereits eine Kostensteigerung von 30% auf über 13 Millionen Euro verkraften. Bei den 50% Zuschüssen aus den Steuern aller Bürgerinnen muss die Stadt für ihren knapp 20% Zuschuss, das sind 2,369 Millionen Euro, genau 16.740 Euro im Jahr abschreiben. Da die Stadt aber im Gegensatz zu FSB, FSI, die ihre erhaltenen Zuschüsse in der Bilanz ja aus, also die FSB, FSI, ihre erhaltenen Zuschüsse in der Bilanz nicht ausweist, die Stadt aber diese passiviert und dann auflöst, abgesehen ganz von Tilgungserlässen der KfW-Kredite, die das ohnehin das ganze Volumen verringern, verringert sich dieser kalkulatorische Aufwand auf Stadtseite auf netto 6.696 Euro im Jahr. Dies Glück haben die FSB- und FSI-Mieterinnen nun aber sicher nicht. Sie zahlen der FSB die volle Abschreibung. Ob sie im Genuss der Kredittilgungserlasse der KfW kommen, wäre für wache Stadträte zumindest mal eine Nachfrage wert. Aber die Stadträte tagen ja sowohl im Bau- und Stadtentwicklungsausschuss am letzten Mittwoch wie im Hauptausschuss dazu ja geheim, wie auch im Aufsichtsrat der Freiburger Stadtbau und der Freiburger Immobiliengesellschaft, Stadtimmobiliengesellschaft. Tja, Da wird die Stadt, die Mieterinnenbewegung dieser Stadt wohl in Zukunft wesentlich aufmerksamer und wacher und vor allen Dingen lauter werden, wenn sie diese schleichenden starken Mieterhöhungen verhindern will. Das meint Michael. Satzung über die Freiburger Kommunalstatistik. Keinerlei Datenschutzrechte für gläsern gemachte Bürgerinnen in Freiburg bei einem zentralen Datenpool. In der nicht öffentlichen zweiten Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Freiburg werden am Montag, 24.01.2022 und dann im Gemeinderat am 1. Februar 2022 eine neu gefasste Kommunalstatistiksatzung beraten und dann verabschiedet werden. Bekanntlich werden in den diversen Dienststellen der Stadt Aufgaben bezogen, Daten erhoben und verarbeitet. Die Satzung wird entsprechend der technischen Fortentwicklung nun eine verschlüsselte Weitergabe zur kommunalen Zentralstelle verlangen. Gleichwohl bleibt die Zweckbestimmung der zusammengeführten Daten in der Zentralstelle und damit folgenden Weitergabemöglichkeiten völlig ungeregelt. Ebenso fehlt jegliches Recht all der Personen, über die die Daten ja erhoben worden sind, auf Information, Einblick zum Beispiel zum Zwecke der Korrektur und der Möglichkeit zum Einspruch der Verbindung oder gar der Weitergabe an Dritte völlig. Das ist angesichts des Umfangs der zusammengeführten personenrelevanten Daten schlicht skandalös. Immerhin werden Daten aus nicht weniger als 13 zweckbestimmt arbeitenden Dienststellen zusammengeführt. Der Umfang der zweckbestimmt erhobenen bzw. geführten Datenmerkmale, die da übermittelt werden, reicht von 86 aus dem Bestand des Melderegisters bei dem Bevölkerungsbestand bzw. 85 bei den Bevölkerungsbewegungen, also Umzug und Wegzug. Über 68 bei Gebäude und Wohnungen, 46 Merkmale bei der Grundsteuer, 33 Merkmale beim Kfz-Bestand, unter anderem Typenschild etc., 19 Merkmale bei Asyl, beim Sozialgesetzbuch 8, 16 Merkmale, bei Sozialgesetzbuch 9 und 12, das ist das Amt für Senioren und Soziales, 19 Merkmale, 14 Merkmale bei geförderten Wohnungen, über 12 bei Wohnungssuchenden, 5 beim Wohngeld und alles aus den repräsentativ ausgewählten Wahlbezirken, die Daten von allen Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen bzw. Abstimmung. Ein Riesenpol, der zweifelsfrei riesenhafte Begehrlichkeiten wecken kann. Zeit, laut zu werden. Auch ein Fall für den Landesbeauftragten für den Datenschutz, der ja zuletzt gröblich bei der Luca-App 2020 wegen zur großen Regierungsnähe versagt hat.
Die Welt geht zugrunde und das Strafrecht schaut zu, so der Titel eines Vortrags von Roland Hefendehl, Professor am Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht der Uni Freiburg. Der Vortrag findet diesen Mittwoch, den 26. Januar, statt. Er soll zugleich ein Beitrag zum Thema Ökozid sein. Wir haben mit Roland Hefendehl gesprochen.
Ein Straftatbestand des Ökozids, was meint denn Ökozid?
Die Bezeichnung als Ökozid ist natürlich kein Zufall und soll Assoziationen zum Genozid, also zum Völkermord, wecken und ist eine Zusammenfügung aus dem Töten und dann entweder dem Genos oder dem Oikos, also dem Volk oder dem der Umwelt oder dem Lebensraum. Das soll damit assoziiert werden. Und wenn ich Ihnen einen Definitionsvorschlag eines von der Stop Ecocide Foundation einberufenen Expertinnen Gremiums einmal nennen darf. Sie sagen, im Sinne dieses Statuts bedeutet Ökozid rechtswidrige oder willkürliche Handlungen mit dem Wissen begangen, dass eine erhebliche Wahrscheinlichkeit schwerer und entweder weitreichender oder langfristiger Schäden für die Umwelt besteht, die durch diese Handlungen verursacht werden. Das ist unter Ökozid gemeint.
Sie haben es schon erwähnt, die Assoziation vom Ökozid zum Genozid. Sollte man mit solchen Begriffen nicht etwas zurückhaltender sein? Besteht so nicht eine gewisse Relativierung vom Genozid?
Tatsächlich ist diese Begriffswahl auch in Ihrem Sinne bereits kritisiert worden, auch deswegen, weil der Ökozid gerade nicht die für den Genozid typische Zerstörungsabsicht verlangt, wie ich Ihnen vorgetragen habe. Ich würde sagen, ist tatsächlich aus diesen Gründen vielleicht nicht ganz glücklich, aber ist natürlich eine bewusste Entscheidung. Es soll noch einmal die Dramatik der Situation zum Ausdruck gebracht werden. Und auch wenn das Label gerade heute und gerade im Zeichen der Symbolpolitik besonders wichtig ist, mir scheinen die handwerklichen und grundlegenden Probleme wichtiger zu sein als der Name.
Handeln von Unternehmen, von Einzelpersonen, Staaten, dass das Klima zerstört, ist das Ganze nicht eher eine Frage der Moral als eine Frage des Strafrechts? Ist solches Handeln denn in unserer kapitalistischen Welt überhaupt mit dem Strafrecht fassbar?
Auch hier sprechen Sie den entscheidenden Gesichtspunkt an. Ich würde sagen, wenn es sich tatsächlich nur um Moral handeln würde, dann hätte der Straftatbestand des Ökozids ohnehin nicht im Strafrecht zu suchen, egal ob im nationalen Strafrecht oder eben im Völkerstrafrecht. Wir könnten es auch durchaus als unmoralisch bezeichnen, wenn die Umwelt und das Klima auf dem Altar des Kapitalismus geopfert wird, wie Sie es ja auch umschrieben haben. Ich würde aber sagen, es geht jedenfalls auch um manifeste Umweltrechtsgüter, wie wir sie auch immer definieren. Und dementsprechend ist es keine reine Frage der Moral, vielleicht auch der Moral, aber jedenfalls auch der zu schützenden, über Strafrecht zu schützenden, grundsätzlich zu schützenden Rechtsgüter.
Was für Rechtsgüter könnten das sein?
Das sind eben die klassischen traditionellen Umweltrechtsgüter, Atmosphäre, Luft, Boden, Gewässer. Und dann würde sich eben die Frage stellen, wie wir diese Rechtsgüter definieren, ob wir sie in Abhängigkeit vom Menschen definieren, das ist nach wie vor die herrschende Auffassung, oder das ist eine zunehmende Tendenz, ob wir, wie bei den Tieren, auch die Umwelt als eigenständige Rechtsgüter interpretieren.
Abschließend, ich entnehme aber Ihren Ausführungen, wenn ich Sie jetzt nach einer Prognose frage, dass das Strafrecht wahrscheinlich keinen besonders großen Beitrag zur Abmilderung der Klimazerstörung leisten wird.
Das befürchte ich auch, denn die Wirksamkeit des Strafrechts wird entscheidend über die sogenannte Akzessorietät des Strafrechts in meinen Augen behindert. Soll bedeuten, das Strafrecht kann nur in Abhängigkeit von der ihr zugrunde liegenden Gesamtrechtsordnung eingreifen. Und der Entwurf, den ich Ihnen gerade vorgestellt habe, der stellt ja ganz maßgeblich auf die Dimension der Gefährdungen oder Zerstörungen ab. Und diese Dimension, die kann auch dramatisch sein, aber das hat nichts damit zu tun, was gegebenenfalls vom Staat gerechtfertigt wird. Das grundsätzliche Problem des Völkerstrafrechts kommt in meinen Augen hinzu. Das Völkerstrafrecht hat sich in der Vergangenheit als überaus mäßig in den als Erfolgsbilanz jetzt hier dargestellt, und insoweit würde ich sagen, die entscheidende Problematik des Umweltstrafrechts wird auch über den Straftatbestand des Ökozids nicht beseitigt, und dementsprechend befürchte ich ein weiteres Mal, dass wir uns hier in reiner Symbolpolitik ergehen könnten. Aber all dasjenige können Sie vielleicht dann am nächsten Mittwoch sich noch einmal anhören.
Es bräuchte also auch im Recht einen Systemwandel, um wirklich einen positiven Einfluss zu haben.
Ganz genau. Wenn das System, unsere Gesellschaft, unsere Gesamtrechtsordnung sich nicht verändert, dann wird das Strafrecht nicht originär da eingreifen können. Das wäre ja eine eher abwegige Vorstellung von der Rolle des Strafrechts.
Das sagt Roland Hefende, Professor am Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht der Uni Freiburg. Am kommenden Mittwoch, den 26. Januar, hält er um 19 Uhr an der Freiburger Universität einen Vortrag mit dem Titel die Welt geht zugrunde und das Strafrecht schaut zu.
Ökozid, die Welt geht zugrunde und das Strafrecht schaut zu. Der Vortrag von Roland Hefendeel findet sowohl vor Ort als auch online statt, und zwar am Mittwoch, den 26. Januar um 19 Uhr im Hörsaal 1098 der Uni Freiburg, und wie gesagt online. Den Link findet ihr auch über rdl.de auf dem entsprechenden Beitrag. Wie versorgt man sich im Knast mit Lebensmitteln und anderen Bedarfen des täglichen Lebens? Darüber hat die Redaktion Ausbruch bei Radio Dreieckland mit dem Insassen der JVA Freiburg und unserem Korrespondenten von dort, Thomas Meyer-Falk, gesprochen. In dem Gespräch geht es auch darum, welche unschöne Rolle die Firma Massag Logistik GmbH dabei spielt. Im Folgenden hört ihr einen Ausschnitt aus diesem Interview.
Und da gibt es Shops oder Läden auch in der JVA. Und ein Großteil davon wird eben von der Firma Massag Logistik hier auch bundesweit betrieben. Und Massag Logistik, da kommen wir bestimmt gleich noch, oder kannst du noch mal mehr dazu sagen, was auch so kritikwürdig an Massag Logistik ist. Als Eingang, du bist, hast ja auch schon, sag ich mal, unerfreuliche Bitten vom Staatsschutz Bamberg eben wegen dieser Firma bekommen. Hintergrund war, dass am 12. Mai 2019 ein Großteil des Fuhrparks dieser Firma eben in Solidarität mit Gefangenen und halt auch gegen die Knastprofiteure abgefackelt worden sind. Vielleicht was dazu, wie läuft dieses Verfahren noch, oder hast du da jemals wieder nochmal was gehört, außer diesen Anfrageersuchen des Staatsschutz Bamberg?
Also in dem von dir genannten Verfahren wurde ich nach Mitteilung der Generalstaatsanwaltschaft München ausschließlich als Drittperson oder als potenzieller Zeuge geführt. Es wurde dann auch einmal angefragt, ob ich bereit sei auszusagen. Ich habe gesagt, ich spreche mit der Polizei nicht. Und dann hat sich seit 2019 in dieser Sache auch gar nichts mehr getan, also keinerlei Rückmeldung mehr erfahren.
Okay, dann vielleicht zur Einordnung, wie kann man sich denn diesen Shop oder Einkaufsladen in der JVA so vorstellen?
Genau, wie du gesagt hast, haben ja Gefangene das Recht, sich über die Grundversorgung der Vollzugsanstalten hinaus, die ja in der mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen besteht, zusätzliche Waren des täglichen Bedarfs zu kaufen. Also Nahrungsmittel, Genussmittel, Schokolade, Chips, was im Gefängnis sehr wichtig ist, ist Kaffee und Tabak. Das sind so die wichtigsten beiden Sachen, Tabak und Kaffee, für einen Großteil der Insassen und Insassen. Aber es betrifft ja auch Bücher, CDs, also wirklich alles, was man legal käuflich erwerben kann. Und Vollzugsanstalten müssen den Insassinnen und Insassen ermöglichen, das irgendwie einzukaufen. Wie die Haftanstalten das machen, das ist denen nach freiem Ermessen überlassen. Und mir selber ist die Firma Massag Logistik GmbH aus Bayern seit Dezember 2007 bekannt, weil seinerzeit sie die Versorgung der Insassen in der JVA Bruchsal, wo ich seinerzeit einsaß, übernommen hat. Seinerzeit, bis die Firma Massag Logistik GmbH in Bruchsal angefangen hat, gab es dort einen sogenannten Sichteinkauf. Das heißt, dort hat die Firma Rewe einen mehreren Haftraum großen Laden betrieben. Hinter einer Glasscheibe standen dann die Waren und die wurden dann in einen Einkaufskorb gelegt auf Wunsch des jeweiligen Gefangenen. Das heißt, man flanierte da durch diesen Raum und sah in Regalen die Waren. Und die Firma Massag Logistik GmbH ihrerseits betreibt zwar in manchen Haftanstalten auch diese Form von Gefängnisläden, also Sichteinkauf, aber der Regel ist mittlerweile der sogenannte Listeneinkauf. Das heißt, es werden auch hier in Freiburg, wo es früher diesen Sichteinkauf auch gab, aber mittlerweile nur noch Listeneinkauf praktiziert wird, mehrere DIN A3 große Zettel ausgeteilt, also zwei DIN A3 große Formulare, auf denen sind dann die ganzen Produkte, die käuflich erwerblich sind, zusammen mit den Bestellnummern und den Preisen notiert. dann muss man eine Woche vor dem Einkaufstermin eine Liste ausfüllen und die wird dann der Firma Massak Logistik GmbH zugesandt, zugemailt, zugefaxt wird es wahrscheinlich werden und dann wird eine Woche später fertig kommissioniert in grünen Einkaufskisten für jeden Insassen und jeden Insassin der entsprechende Einkauf angeliefert.
Zu Massak eben aus Bayern, aus Strullendorf, da ist zumindest der Firmenhauptsitz. Die sind jetzt seit rund 15 bis 20 Jahren, machen die das schon, oder?
Genau, die haben in den 2000er Jahren angefangen, erst in Bayern, in örtlichen Haftanstalten, Gefängnisse mit den entsprechenden Waren, also die Gefangenen dort zu beliefern. Der Firmeninhaber und sein Sohn haben ursprünglich als Edeka-Betreiber angefangen und es gibt auch Firmen, wo die Eigentümer und Geschäftsführer der Massak Logistik GmbH, also in anderen Firmen sind sie auch Geschäftsführer und Inhaber von Edeka-Märkten und so, das war praktisch deren Beginn. Erstmal Edeka-Märkte vor Ort und dann haben sie angefangen, 1, 2, 3 Haftanstalten in Bayern zu beliefern und da die Vollzugsanstalten immer ein besonders hohes Maß an Sicherheit einfordern, es soll zum Beispiel aus Sicht der Vollzugsanstalten verhindert werden, dass über den Einkauf Drogen eingeschmuggelt werden, dass Handys eingeschmuggelt werden oder sonstige verbotene Gegenstände. Und da die Firma Massak Logistik GmbH dann da entsprechend offenbar das gewährleisten konnte, solche Einkäufe zu liefern, hat sie dann sukzessive bundesweit einen Großteil der rund 200 Haftanstalten übernommen. Also es gibt nur noch wenige weiße Flecken auf der Karte, die Firma Massak Logistik GmbH nicht beliefert. Also sie hat eine quasi Monopolstellung in dem Bereich für die Gefangenen.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das heißt, die haben praktisch eine Monopolstellung. Du hast ja auch vorhin gesagt, wo wir bei der Miete für Fernseher, Strom etc. waren, dass es darum geht, ja ähnliche Verhältnisse wie vor den Mauern zu schaffen. Wie sieht es denn dann zum Beispiel mit den Preisen dort im Shop aus?
Genau, wenn wir nochmal zur Frage ganz kurz des Monopols zurückkommen, weil die Preise, das war schon in den 2000er Jahren, dann also Mitte der 2000er Jahre ein Problem, dass die Preise aus Sicht der Insassen nicht vergleichbar waren in vielen Punkten denen in Freiheit und zwar jetzt nicht zugunsten der Gefangenen, sondern zu Ungunsten. Das heißt, die Preise wurden von Insassen und Insassen als zu hoch empfunden. Deswegen wandten sich auch Menschen, unter anderem auch ich, unter anderem ans Bundeskartellamt mit der Bitte um Prüfung, ob hier ein Missbrauch der Monopolstellung vorliege. Und das nur als kleine Information am Rande. Nach Ansicht des Bundeskartellamtes liegt hier keine monopolartige Situation vor, auch wenn die Gefangenen das so empfinden würden. Denn der Markt, nach dem das Bundeskartellamt die Geschichte prüft, ist der Markt der Anbieter der Dienstleistung Gefangeneneinkauf. Und auf diesem Feld habe die Firma Massak Logistik GmbH noch kein Monopol, weil es halt eben noch andere Anbieter gäbe. Aber zurück zur Frage der Preisgestaltung. Es ist nicht nur eine subjektive Wahrnehmung einzelner Insassen und Insassen, dass Preise höher sind bei der Firma Massak Logistik GmbH als vor den Mauern, sondern wir hatten jetzt vor wenigen Tagen in der Taz-Beilage, das heißt die kontextwochenzeitung.de, das ist einmal in der Woche auch eine Beilage in der Taz, die hatte einen ausführlichen Artikel am 8.01.2022 veröffentlicht, in der auch diese Thematik nochmal aufgegriffen wurde unter Hinweis auf eine Berichterstattung des Neuen Deutschlands und auch die ARD, das Wirtschaftsmagazin Plus Minus, hat sich der Frage einmal gewidmet. Und da kam dann halt eben heraus, dass, um nur mal drei Beispiele zu nennen, Zitronenlimonade nach einem Preisvergleich, den das Neue Deutschland vorgenommen hat, die Sozialistische Tageszeitung aus Berlin, bei der Firma Massak Logistik GmbH 89% teurer sei als in Freiheit, Käse 70%, Fleisch 26%. Das Wirtschaftsmagazin der ARD Plus Minus hat 2021 auch einen Preisvergleich angestellt und hat festgestellt, dass Mineralwasser zum Beispiel fast 80% teurer sei, Cola 25%. Und das zieht sich durch einen Großteil des Sortiments. Wenn wir jetzt mal die Gegenrede der Firma Massak Logistik GmbH auch noch kurz zu Wort kommen lassen wollen. Also der Geschäftsführer Werner Massak hat mir mal in einem Gespräch vor vielen Jahren erläutert, der Hintergrund der hohen Preise für Lebensmittel sei, dass er 50%, ungefähr 50%, manchmal auch ein bisschen mehr, ausschließlich mit Kaffee und Tabak mache. Dort sei die Gewinnmarge zu niedrig.
Unser Korrespondent aus der JVA Freiburg, Thomas Meyer-Falk, über Einkaufen in der JVA und die Rolle der Firma Massak dabei. Das war nur ein Ausschnitt aus diesem Interview. In voller Länge könnt ihr es auf rdl.de nachhören. Und damit geht das Infomagazin vom 24. Januar 2022 bei Radio Dreieckland zu Ende.